ARD. HR2 Kultur. Notenschlüssel. Von und mit Paul Bartholomä. Eine Sendung aus dem Archiv des Hessischen Rundfunks.
Durch ein außerordentliches Weltereignis wurde die Gemütsruhe des Knaben zum ersten Mal im Tiefsten erschüttert, schreibt Goethe in seiner Selbstbiografie Dichtung und Wahrheit. Am 1. November 1755 ereignete sich das Erdbeben von Lissabon und verbreitete über die in Frieden und Ruhe schon eingewohnte Welt einen ungeheuren Schrecken. Eine große und prächtige Residenz, zugleich Handels- und Hafenstadt, wird ungewarnt von dem furchtbarsten Unglück betroffen. Die Erde bebt und schwankt, das Meer braust auf, die Schiffe schlagen zusammen, die Häuser stürzen ein, Kirchen und Türme darüber her, der königliche Palast zum Teil wird vom Meer verschlungen, die geborstene Erde scheint Flammen zu speien, denn überall meldet sich Rauch und Brand in den Ruinen. 60.000 Menschen, einen Augenblick zuvor noch ruhig und behaglich, gehen miteinander zugrunde. Und der glücklichste darunter ist der zu nennen, dem keine Empfindung, keine Besinnung über das Unglück mehr gestattet ist. Die Flammen wüten fort und mit ihnen wütet eine Schar sonst verborgener oder durch dieses Ereignis in Freiheit gesetzter Verbrecher. Die Unglücklichen, Übriggebliebenen sind dem Raube, dem Morde, allen Misshandlungen bloßgestellt. Und so behauptet von allen Seiten die Natur ihre schrankenlose Willkür.
Die Stimme Gottes erschüttert die Meere, die Winter wandeln vor ihm her, vor ihm her, vor ihm her. Die Winter wandeln vor ihm her, wandeln vor ihm her. Die Stimme Gottes erschüttert die Meere, die Winter wandeln vor ihm her, vor ihm her, vor ihm her. Die Winter wandeln vor ihm her. Der Hiesel, donnert gekleidet die Erde, auf großen Wassern donnert hier. Der Hiesel, donnert gekleidet die Erde, auf großen Wassern donnert hier. Auf große Wasser donnert ihr.
Diese Arie aus der sogenannten Donnerode von Georg Philipp Telemann und die Passage aus dem ersten Buch von Goethes Dichtung und Wahrheit gehören zusammen. Sie beziehen sich auf die schlimmste Erdbebenkatastrophe, die jemals Europa heimgesucht hatte, am 1. November 1755. Ein Erdbeben und eine 30 Meter hohe Flutwelle und tagelange Brände zerstörten urplötzlich die portugiesische Hauptstadt. In ganz Europa herrschte für einen Augenblick das blanke Entsetzen. Hamburg beispielsweise hatte, so schnell es ging, zwei Schiffe mit Hilfsgütern nach Lissabon geschickt. Dazu ordnete die Stadtregierung einen außerordentlichen Bußtag, Fasttag und Bettag an. Georg Philipp Telemann, der hamburgische Musikdirektor, komponierte eilig die Kantate »Wie ist dein Name so groß«, die sogenannte Donnerode, um die es in unserer Sendung gehen wird. »Wie ist dein Name so groß«, dieser Text zeugt zwar von unerschütterlichem Gottvertrauen, aber gerade dieses war ja eben erschüttert worden.
Thank you.
Der sechsjährige Knabe, der dies alles wiederholt vernehmen musste, schreibt Goethe, war nicht wenig betroffen. Gott, der Schöpfer und Erhalter Himmels und der Erden, den ihm die Erklärung des ersten Glaubensartikels so weise und gnädig vorstellte, hatte sich, indem er die Gerechten mit den Ungerechten gleichem Verderben preisgab, keineswegs väterlich bewiesen. Vergebens suchte das junge Gemüt, sich gegen diese Eindrücke herzustellen, welches überhaupt umso weniger möglich war, als die Weisen und Schriftgelehrten selbst sich über die Art, wie man ein solches Phänomen anzusehen habe, nicht vereinigen konnten.
Sie stürzten die stolzen Gebirge zusammen,
einmal Goethe mit seiner Kindheitserinnerung an die Erdbeben- und Tsunami-Katastrophe von Lissabon im Jahre 1755. Schneller als die Nachrichten hatten schon Andeutungen von diesem Vorfall sich durch große Landstrecken verbreitet. An vielen Orten waren schwächere Erschütterungen zu verspüren. Um desto größer war die Wirkung der Nachrichten selbst, welche erst im Allgemeinen, dann aber mit schrecklichen Einzelheiten sich rasch verbreiteten. Hierauf ließen es die Gottesfürchtigen nicht an Betrachtungen fehlen, die Philosophen nicht an Trostgründen, die Geistlichkeit nicht an Strafpredigten. So vieles zusammen richtete die Aufmerksamkeit der Welt eine Zeit lang auf diesen Punkt, und die durch fremdes Unglück aufgeregten Gemüter wurden durch Sorgen für sich selbst und die ihrigen umso mehr geängstigt, als über die weit verbreitete Wirkung dieser Katastrophe von allen Orten und Enden immer mehr und umständlichere Nachrichten einliefen. Ja, vielleicht hat der Dämon des Schreckens zu keiner Zeit so schnell und mächtig seine Schauer über die Erde verbreitet.
Er hat
donnert, dass er verherrlicht werde. Ein zentraler Satz im Text der sogenannten Donnerode von Georg Philipp Telemann. Um dieses Gelegenheitswerk aus dem Jahre 1756 geht es in der heutigen Ausgabe der Notenschlüsselreihe in HR2. Das vollständige Werk werden Sie gleich hören. Es heißt mit richtigem Titel »Wie ist dein Name so groß?« Kantate für 5 Solostimmen, Chor und Orchester. Der Text hat 2 Psalmen als Grundlage, den 8. und den 29. In Verse gebracht und arrangiert wurden sie von dem Juristen und späteren Universitätsprofessor Johann Andreas Kramer. Außerdem halfen 2 gebildete Männer aus dem Umkreis von Telemann. Es waren der Rechtsanwalt Christian Gottfried Krause und der Dichter Karl Wilhelm Rammler. Und was Telemann betrifft, so gehörte es zu seinen Verpflichtungen als Musikdirektor der 5 Hamburger Hauptkirchen für die offiziellen Musikwerke der Stadt Sorge zu tragen. Telemanns Donnerode wurde rasch eine seiner am meisten aufgeführten Kompositionen. Sie verbreitete sich überall in Deutschland, genauso wie sich die furchtbaren Nachrichten vom Erdbeben und der Sturmflut verbreiteten, die am 1. November 1755 die blühende Stadt Lissabon ausgelöscht hatten. Die Kindheitserinnerungen Goethes geben einen Eindruck von der öffentlichen Erschütterung, aber man hätte auch Wortmeldungen von Lessing vorlesen können oder von Immanuel Kant. Es ist klar, dass die Öffentlichkeit von den angesehensten Philosophen und Autoren eine Reaktion erwartete. Aber nur einen wollen wir nachher noch zu Wort kommen lassen, nämlich Voltaire. Auch er ein Wortführer der sogenannten Aufklärung, also jener Geistesrichtung, die die Welt und den Weltlauf unter den Vorzeichen der Vernunft erklärten. Nun standen sie mehr oder weniger blamiert vor ihrem Publikum und hatten nach Erklärungen zu suchen, wie sich die Katastrophe von Lissabon mit der göttlichen und menschlichen Vernunft in Einklang bringen ließe. Voltaire, Sie werden es nachher hören, war klug genug, um einzusehen, dass die Vernunft hier nicht weiterhalf. Er rettete sich, bezeichnenderweise, in eine Art verzweifelte Ironie. Dieser Ausweg war den Bußgottesdiensten, die nun überall stattfanden, verwehrt. Es war auch niemandem danach zumute. Unsere Kantate, die Donnerode von Telemann, zeigt die Richtung, die von der Theologie eingeschlagen wurde. Die Stimme Gottes erschüttert die Meere, er donnert, dass er verherrlicht werde. Eine etwas komplizierte Erklärung. Die Hamburger Prediger im Talar- und Mühlsteinkragen leisteten argumentative Schwerarbeit. Die Musik aber ist fast immer überfordert, wenn sie theologische Gedankengänge aufschlüsseln soll. Nicht jeder Komponist ist ein Johann Sebastian Bach, auch nicht Georg Philipp Telemann. Den möchten wir in unserer Sendung zwar keineswegs unterschätzen, im Gegenteil, aber auch er hielt es jetzt nicht mit gewundenen theologischen Argumenten. Er tat im Grunde genommen das Nächstliegende, was der Musik angemessen ist. Er ging auf die erschütterten Gottesdienstbesucher zu, holte sie gewissermaßen ab bei ihrer Erschütterung und verwies sie auf die unerschütterliche göttliche Majestät, bei der man Rückhalt und Trost finden solle. »Wie ist dein Name so groß?« Das ist der Tenor. Das ist das Motto des ersten Teils der Donnerode. Und so bedeutsam war dieses Motto, dass Telemann den Eingangschor am Ende wiederholte. Wie ist dein Name so groß? Dazwischen liegen in der Art einer Kantate eine Reihe betrachtender Solosätze. Etwas mehr als 20 Minuten dauert der erste Teil der Donnerode. Unsere Aufnahme entstand 1995 unter der Leitung von Hermann Max mit der Rheinischen Kantorei und dem Ensemble Das kleine Konzert. Als Solisten hören Sie Barbara Schlick, Sopran, Axel Köhler, Altus, Wilfried Jochens, Tenor und die beiden Bässe Hans-Georg Wimmer und Stefan Schreckenberger.
Oh. Thank you.
erschüttert die Meere. Die Winter wandeln vor ihm her, vor ihm her, vor ihm her. Die Winter wandeln vor ihm her, wandeln vor ihm her. Die Stimme Gottes erschüttert die Meere. Die Winter wandeln vor ihm her, vor ihm her, vor ihm her. Die Winter wandeln vor ihm her. Der Esel kommt. Donnert gekleidet die Erde, auf großen Wassern donnert hier der nächste Donnert gekleidet die Erde, auf großen Wassern donnert hier auf großen Wassern donnert hier.
Thank you.
Georg Philipp Telemann, die Donnerode. Sie hörten den ersten Teil der Kantate »Wie ist dein Name so groß?« Das ist der eigentliche Titel, in einer Aufnahme der Rheinischen Kantorei unter Hermann Max. Bevor unsere Sendung Notenschlüssel in HR2 den zweiten Teil des Werkes auflegt, schweifen wir ab und lassen den Zeitgeist wehen. Den Geist der Aufklärung, der aufs Schwerste erschüttert wurde, als 1755 die Stadt Lissabon von der schlimmsten Naturkatastrophe zerstört wurde, die es jemals in Europa gegeben hatte. Ein Erdbeben mit einem Tsunami, 60.000 Menschen kamen ums Leben. Die Donnerode von Telemann gehört zu den zahllosen Gedenkgottesdiensten, die damals überall in Europa abgehalten wurden, in diesem Fall in Hamburg. Aber auch außerhalb der Kirchen fragte man sich, wie konnte das geschehen? Hatte nicht der große Philosoph Leibniz das Schlagwort von der besten aller Welten geprägt und damit der Aufklärung den Weg gewiesen, der tonangebenden Philosophie, die alles, was auf dieser Welt vor sich ging, mit der Macht der Vernunft begründete? Sogar die Theologie folgte lange Zeit dieser Richtung. Seht her, wie vernünftig Gott die Welt eingerichtet hat. und nun die Katastrophe von Lissabon. Lassen wir für ein paar Minuten den großen Voltaire zu Wort kommen. Ich lese eine Passage aus seinem Roman Candide und muss vorausschicken, dass Candide ein junger Mann aus Westfalen ist. Seine Freundin heißt Kunigunde. Er macht sich auf, um im Sinne von Leibniz die beste aller Welten kennenzulernen. Dabei wird er begleitet von einem Philosophen. Und nun geraten die beiden in die Katastrophe von Lissabon. Und es heißt, kaum aber hatten sie die Stadt erreicht, als die Erde unter ihren Füßen erbebte. Brausend und zischend wälzten sich die Wogen des Meeres in den Hafen und die Schiffe, die dort vor Anker lagen, zerschellten. Flammenströme und Aschenregen wirbelten über Straßen und Plätze, Häuser stürzten ein, Dächer fielen auf die Fundamente und die Fundamente barsten. 30.000 Menschen jeden Alters und Geschlechts lagen zermalmt unter den Trümmern. Pfeifend und fluchend kam der Matrose herbei und meinte, »Holla, hier ist was zu holen!« Der Philosoph warf indessen die Frage auf, welches mag wohl der zureichende Grund für dieses Naturereignis sein? »Das ist der Weltuntergang«, schrie Candide. Ungeachtet der drohenden Todesgefahr und ohne jede Hemmung stürzte sich der Matrose auf die Trümmer, um Geld zu suchen. Er fand auch welches, raffte es zusammen und betrank sich. Nachdem er seinen Rausch ausgeschlafen hatte, erkaufte er sich die Gunst des ersten besten Freudenmädchens, dem er in den Häuserruinen inmitten von Sterbenden und Toten begegnete. Der Philosoph zupfte ihn am Ärmel. »Lieber Freund«, sagte er zu ihm, »das ist nicht recht. Sie handeln wider alle Vernunft und nützen ihre Zeit nicht gut.« »Zum Teufel«, brüllte der andere, »ich bin Matrose und stamme aus Batavia. Ich habe auf 4 Reisen in Japan 4-mal das Kruzifix mit Füßen treten müssen. Du bist mit deiner Weltvernunft wahrlich an den Rechten geraten.« Candide war von einigen herabstürzenden Steinen verletzt worden und lag mitten auf der Straße unter dem Schutt. »Ach«, rief er, »verschaff mir etwas Wein und Öl, ich sterbe.« »Dieses Erdbeben ist an sich nichts Neues«, meinte der Philosoph. »Die Stadt Lima in Amerika hat im vorigen Jahr genau solche Erschütterungen erlitten. Gleiche Ursachen, gleiche Wirkungen. Sicherlich zieht sich eine unterirdische Schwefelader von Lima bis nach Lissabon.« »Ja, sehr wahrscheinlich«, meinte Candide, »aber um Gottes Willen, bring mir etwas Öl und Wein.« »Wieso wahrscheinlich?«, versetzte der Philosoph. »Ich behaupte, dass es erwiesen ist.« Candide verlor das Bewusstsein und man brachte ihm etwas Wasser aus einem nahen Brunnen. Nachdem sie am nächsten Tag einige Esswaren unter den Schutt- und Trümmerhaufen gefunden hatten, frischten sie ihre Kräfte wieder etwas auf und machten sich zusammen mit anderen ans Werk, um die Not der Einwohner, die dem Tode entronnen waren, zu lindern. Einige Bürger gaben ihnen zum Dank für ihre Hilfe eine Mittagsmahlzeit, so schlecht und recht, wie man es bei einem solchen Unglück eben haben konnte. Es war wirklich ein trauriges Mahl. Die Tischgenossen benetzten das Brot mit ihren Tränen. Der Philosoph jedoch tröstete sie mit der Versicherung, die Dinge könnten gar nicht anders sein, denn, so sagte er, alles dies ist so am besten. Wenn es nämlich bei Lissabon einen Vulkan gibt, so kann das Erdbeben nicht woanders sein. Denn es ist ja selbstverständlich, dass sich die Ereignisse dort abspielen müssen, wo sie entstehen. Also ist alles gut. Sein Tischnachbar, ein kleiner Mann mit schwarzem Haar und dunkler Hautfarbe, der ein Späher der Inquisition war, wandte sich höflich an den Philosophen und sagte, »Anscheinend glaubt der Herr nicht an die Erbsünde«, denn wenn alles gut ist, so gibt es weder Sündenfall noch Sühne. Ich bitte Eure Exzellenz alleruntertänigst um Verzeihung, aber Sündenfall und Erbfluch gehören ja notwendigerweise zu der besten aller Welten. Also glaubt der Herr nicht an die Freiheit des Willens? Fragte der Spitzel weiter. Eure Exzellenz werden entschuldigen, war die Antwort. Willensfreiheit und absolute Notwendigkeit können durchaus nebeneinander bestehen. Wir müssen ja einen freien Willen haben, denn schließlich ist der determinierte Wille Der Philosoph hatte seinen Satz noch nicht vollendet, als der Spitzel seinem Diener, der ihm gerade ein Glas Portwein oder Oporto-Wein einschenkte, mit dem Kopf ein Zeichen gab. Nach dem Erdbeben, das drei Viertel von Lissabon zerstört hatte, fanden die klügsten Köpfe des Landes kein wirksameres Mittel zur Verhinderung der völligen Vernichtung, als dem Volk das Schauspiel eines prächtigen Autodafés zu bieten. Die Universität von Coimbra hatte nämlich entschieden, dass das mit feierlichem Gepränge veranstaltete langsame Verbrennen mehrerer Menschen ein unfehlbares Mittel zur Verhütung von Erdbeben sei. Daraufhin hatte man einen Mann aus der Provinz Biscaya, der der Eheschließung mit seiner Base überführt worden war, sowie zwei Portugiesen aufgegriffen, die ein Hühnchen verzehrt und dabei den Speck achtlos fortgeworfen hatten. Nach jener Mahlzeit legte man auch den Philosophen und seinen Schüler Candide in Fesseln, den einen, weil er gesprochen, den anderen, weil er mit beifälliger Miene zugehört hatte. Sie wurden beide für sich in äußerst kühle Gemächer abgeführt, in denen man niemals von der Sonne belästigt wurde. 8 Tage später zog man ihnen Gewänder über und setzte ihnen spitze Papiermützen auf. Candides Mitra und Gewand waren mit abwärts gerichteten Flammen und mit Teufeln ohne Schwanz und Krallen bemalt. Die Teufel des Philosophen dagegen hatten Krallen und Schwänze und die Flammen züngelten aufwärts. So angetan zogen sie in feierlicher Prozession dahin und bekamen dann eine höchst pathetische Predigt und ein sehr schönes, aber monotones Kirchenlied zu hören. Während man sang, wurde Candide im Takt gepeitscht. Der Biskaya und die beiden Leute, die durchaus keinen Speck hatten essen wollen, wurden verbrannt. Und der Philosoph wurde gehängt, obwohl das sonst nicht üblich war. Noch am gleichen Tage erbebte die Erde unter fürchterlichem Getöse von Neuem. Fassungslos, blutend, zerschunden und schlotternd stand der arme Candide da und dachte sich, wenn das hier die beste aller Welten ist, wie muss es dann erst auf den anderen aussehen? Soweit diese Passage aus dem Roman Candide von Voltaire. Voltaire konnte es natürlich nicht lassen, einige Seitenhiebe auf die Geistlichkeit anzubringen. In Wahrheit fanden keine Ketzerverbrennungen statt, sondern der energische Minister Pombal, ein Mann der Aufklärung, ergriff die Initiative, leitete den Wiederaufbau und verwandelte das verwüstete Lissabon in eine der schönsten Städte Europas. Voltaires Candide ist aber das seltene Monument einer Aufklärung, die sich selbst aufklärt und die ihre eigenen Grenzen erkundet. Zu Voltaire und seinem Candide gibt es einen musikalischen Reflex aus den 1950er Jahren und ich möchte das kurze Musikstück noch dazwischen schieben, obwohl es musikalisch nicht hierher gehört. Es ist die Ouvertüre zu dem Musical Candide von Leonard Bernstein und ich bitte Sie, diese Musik sozusagen um die Ecke herum zu hören. Denn sie zeigt nichts anderes als die beste aller Welten, die Candide kennenlernen will. Das Stück hat es faustdick hinter den Ohren. Ob die Amerikaner es damals gemerkt haben? Thank you. Bernstein, Ouvertüre zu dem Musical Candide. Bernstein selbst dirigierte das Israel Philharmonic Orchestra. Zurück zur Donnerode von Georg Philipp Telemann, und Sie mögen selbst ergründen, wie weit und wie steil dieser Rückweg jetzt ist. Ich muss vorausschicken, dass dieser zweite Teil der Donnerode erst Jahre später angefügt wurde, dass er also nichts zu tun hat mit dem Hamburger Gedenkgottesdienst von 1756 aus Anlass der Katastrophe von Lissabon. Jetzt ging es darum, das Werk zu erweitern auf den doppelten Umfang und den ersten Teil sinnvoll zu ergänzen. Textdichter waren jetzt, 4 Jahre später, dieselben wie schon zuvor. Und wieder ist es ein Psalm, der als Grundlage dient, der Psalm 45. Hauptsächlich war es der Jurist Johann Andreas Kramer, der als Dichter am Werk war. Und nicht nur dies, er wirkte auch tatkräftig bei der ersten Aufführung mit. Er war nämlich der Mann an der Pauke. Sie werden es nicht überhören können. Auch der zweite Teil der Donnerode folgt der Tendenz, die von Anfang an eingeschlagen wurde. In immer neuen Varianten wird die Macht und Größe Gottes besungen. Seine Stimme lässt Gebirge zusammenstürzen und erschüttert die Meere. Gott wird, wie es heißt, im Donner verherrlicht. Kein Wunder, dass es eine glanzvolle Musik ist und eine Musik mit beeindruckenden Tonmalereien. Zweiter Teil aus Telemanns Donnerode in der vorhin schon aufgelegten Aufnahme der Rheinischen Kantorei unter der Leitung von Hermann Max.
Thank you.
und deine Geschosse, sie fliegen vom Streite zum Triumph und Siegen. Scharf sind deine Geschosse, sie fliegen zum Streite zum Triumph und Siegen. Sie vergehen, umsonst empört ihr Rache sich, umsonst, umsonst, umsonst empört ihr Rache sich. Sie sind entflohen, und Gott, dein Thron steht ewig, ewig wird er stehen. Und Gott, dein Thron steht ewig, ewig wird er stehen.
Richtig zarter und wild, so weit, so weit, so weit, so weit.
sein, ihr Gesang. In Ewigkeit, in Ewigkeit.
Wie ist dein Name so groß? Mit der Wiederholung dieses Eingangschors endete auch der zweite Teil der sogenannten Donnerode von Georg Philipp Telemann. Sie hörten das Werk in einer Aufnahme aus dem Jahre 1995 mit der Rheinischen Kantorei und dem Ensemble Das kleine Konzert unter der Leitung von Hermann Max. Die Solisten waren Barbara Schlick, Sopran, Wilfried Jochens, Tenor und die beiden Bässe Hans-Georg Wimmer und Stefan Schreckenberger. Vom Komponisten, von Georg Philipp Telemann, war bisher in unserer Notenschlüsselsendung wenig die Rede, aber mit einigen Sätzen möchte ich doch wenigstens auf das Image von Telemann zu sprechen kommen. Vor 100 Jahren hätte ich es damit kurz machen können. Da galt Telemann als ein bloßer Vielschreiber, der sozusagen fabrikmäßig gefällige Sachen ablieferte, der aber neben den Giganten Bach und Händel als bloßer Zwerg gelten durfte. Dieses Bild hat sich mittlerweile gewandelt, ganz einfach auch dadurch, dass nach und nach viel mehr Musik von Telemann wieder ans Tageslicht kam. Gut, da war nicht alles Gold, was glänzte, aber man machte überraschende Entdeckungen. Und nun erschien Telemann als der fantasievolle und hellwache Musikimpressario, der er wohl auch war. Allerdings verübelt ihm nach wie vor so mancher Liebhaber der ernsten Musik die gute Laune, die Telemann meistens an den Tag legt. Wenn ich jetzt zum Abschluss unserer Sendung ein Hauptwerk von Telemann anklingen lasse, das erklärtermaßen keine gute Laune verbreiten will, dann geschieht das nicht, um Ihnen den Abend zu verderben, sondern um einem wirklich großen Komponisten Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Der Ausschnitt gehört zu seinem letzten großen Werk, komponiert im Alter von 81 Jahren, uraufgeführt 1762 in Hamburg. Es ist das Oratorium »Der Tag des Gerichts«, bestehend aus 4 Betrachtungen. Sie hören jetzt einen Ausschnitt aus der 2. Betrachtung der Schilderung des Weltuntergangs. Ein letztes Mal bot Telemann all seine Künste der Tonmalerei auf, Künste, für die er ebenso oft gelobt und getadelt wurde. Unsere Aufnahme entstand wieder mit der Rheinischen Kantorei unter Hermann Max.
Oh! Mehr Podcasts zu unterschiedlichen Musikstilen und Themen gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.